Spanien und wir bitten dich, gießt du deinen Heiligen Geist aus. Herr, du hast in Apostelgeschichte 2 davon gesprochen, oder Petrus hat darüber gepredigt, dass dein Geist ausgegossen wird. Und Herr, und er hat da von den Juden gesprochen, von den Jüngern, von denen, die damals da waren, von den Juden, aber auch für alle, die in der Zukunft dazukommen werden. Und du machst das auch heute und bau du dein Reich. Ich danke dir für diesen Gottesdienst auch hier und wir möchten dich auch für uns bitten, dass du wirkst durch deinen Geist, dass wir etwas erfahren können, erleben können von deiner Kraft her, dass wir erleben, dass das nicht für irgendwelche Menschen ist, sondern für uns. In Jesu Namen. Amen. Gut, ihr dürft euch setzen. Klasse. Bin gespannt, was Gott da tun wird. Wir werden euch dann darüber informieren. Vielleicht gibt es dann auch ein paar aktuelle Bilder von diesem Jahr. Und wir mal schauen, was da passiert. Gut, schlagt mal auf Lukas Kapitel 12 und zwar machen wir heute mal einen kleinen Sprung nach vorne. Wir werden nächstes Mal über die Verse sprechen, die im Anschluss kommen. Also da geht es dann um Sorgen und alles Mögliche, um Wachsamkeit. Aber kurz darauf, ziemlich am Ende vom Lukas 12, spricht Jesus speziell über den Heiligen Geist. Und weil das halt so gut passt zu dem heutigen Feiertag, wollen wir darüber sprechen. Ich hoffe, jeder von uns weiß nachher, wo es bei Pfingsten drum geht. Und jeder von uns kann dann auch sagen, für mich persönlich bedeutet das was Wichtiges. Ja. Es sind ja einige Leute wahrscheinlich verreist, unterwegs. Ja. Die Reihen sind ein bisschen lichter wie sonst. Aber ich bin froh, dass ihr hier seid und dass wir gemeinsam echt hören können, was Gott für uns hat. Wir werden nachher auch noch weiter in der Anbetung sein. Wir werden auch einen kleinen Anbetungsblock haben wir nachher noch dran gehängt, damit wir da einfach noch die Dinge auch noch verarbeiten können. Ich denke, die letzten Wochen, die letzten Themen, die wir uns angeschaut haben, die bergen eigentlich so viel Dynamit mit in sich, dass das ganz viel auslösen wird, wenn dieses Dynamit gezündet wird, ja. Gerade die Themen über Menschenfurcht und Habgier und religiöse Festlegungen, alles so Dinge, von denen wir gesprochen haben, wenn diese Dinge auf unserem Thron sitzen und wir treten sozusagen in die Opposition, wir sagen so, und das soll nicht so weitergehen, ich bin berufen für die Freiheit, ich möchte in der Freiheit leben, und wenn du dieses Ding dann anfängst, dann passiert was, ja, dann ist es so, wie dieser Vers 49 sagt hier, und das ist der erste Vers, ich bin gekommen, sagt Jesus, Feuer auf die Erde zu werfen, und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. Jesus spricht hier von sich, und es geht erstmal nicht unbedingt, wenn man das so liest, ist keine Rede vom Heiligen Geist, aber tatsächlich ist dieses Thema in ganz starkem Zusammenhang mit dem Heiligen Geist und es lohnt sich, über eine ganz heiße Thematik zu sprechen, und das ist das Thema heute, die Taufe im Heiligen Geist. Ihr habt da gleich auch eine Folie dazu, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich habe es bewusst so formuliert, weil dieses Thema allein auch schon wieder bei manchen so Keine Ahnung, da wird es ein bisschen schummerig, ja, wenn man das hört. Je nachdem, aus welchem Hintergrund du herauskommst. So, Taufe im Heiligen Geist. Und da denkt man irgendwelche Sachen, die man auch schon im Fernsehen gesehen hat oder in irgendwelchen Gottesdiensten erlebt hat. Und die anderen sind froh, dass das Thema endlich mal hier zur Sprache kommt. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich werde gleich auch Bezug nehmen noch auf ein Buch, das heißt Der Heilige Geist, R.A. Torrey. Ich frage jetzt nicht, wer das gelesen hat. Wahrscheinlich ganz wenige. Wer hat es denn gelesen? Ich frage doch mal. Wow, eins, klasse. Gut. Ja, genau, kommt alles. Das kann sich im Buch nachlesen, ist ganz toll. Das Buch hier ist geschrieben sehr früh, ungefähr 1900, und Torrey hat dieses Buch geschrieben, kann man nicht sagen, sondern es sind Predigten von Reuben Archer Torrey. Reuben Archer Torrey war ein ganz bekannter Lehrer, ein ganz bekannter Evangelist und Prediger. Er hat übrigens auch in Deutschland unter anderem Theologie studiert. Und er hat ganz viel, also das sind alle einfach Auszüge aus seinen Predigten. Und die meisten Predigten hat er im CVJM gehalten. Ja? Er war bei vielen CVJM-Konferenzen, also da war er hier auf einer Konferenz und dort auf einer Konferenz, ganz interessant. Also kein, dass man jetzt sagt, oh, der Heilige Geist, das hat bestimmt ein Pfingstler geschrieben, die gab es damals noch gar nicht, die Bewegung. Von dem her, wir schauen also genau davor, das ist auch ganz wichtig, dass wir davor schauen. Wir wollen nicht irgendwelche Lagerkämpfe hier ausfüllen oder führen. Wie gesagt, dieses Thema an sich beinhaltet, hat Dynamit in sich. Aber wenn Jesus hier diese Worte hier sagt, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und dass er von der Taufe spricht, womit er getauft werden soll, dann müssen wir das verstehen. Das steht in ganz unmittelbarem Zusammenhang mit den Themen, die wir die letzten Wochen uns angeschaut haben. Zum einen spricht Jesus hier nicht von dieser Geistestaufe oder von der Wassertaufe, die er erlebt hat, sondern er spricht von einer dritten Taufe, die er erleben wird. Denn das war die Taufe, durch die er durch muss, die Taufe des Leidens und des Todes. Ja? Ich habe eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und ich bin bedrängt, bis ich sie vollbracht habe. Und das ist so wichtig, dass Jesus diesen Weg gegangen ist. Wisst ihr, wenn wir über diese Themen reden, über Menschenfurcht, über Abhängigkeiten, über Habgier, über diese ganzen Geschichten, und das kann einen schon richtig runterziehen. Aber Jesus gibt diese Themen nicht weiter, um Menschen Druck zu machen, sondern weil er weiß, dass er etwas ausführen wird, etwas vollbringen wird, was uns den Weg ebnet, Erfolg zu haben auf der ganzen Linie. Erfolg zu haben, um diese Dinge zu überwinden, die wir angesprochen haben. Und Jesus hat das alles auf sich genommen. Ja? Man kann auch wirklich sagen, er hat diese Menschenfurcht überwunden. Auch diese Menschen haben ihn tatsächlich, die haben es geschafft, ihn ans Kreuz zu bringen. Genau das, was wir ja gerne vermeiden wollen, ja? Wenn wir reden, das sind Menschen, von denen sind wir abhängig. Und wenn ich mich aus dieser Umklammerung löse, dann werden sie mich fertig machen. Jesus wurde fertig gemacht. Oder das Thema Geld, mir fielen die 30 Silberlinge ein. Ja, das waren nur 30 Silberlinge, aber die haben ihn verraten, sozusagen ans Kreuz gebracht. Das hat ihn runtergezogen, sozusagen, die Macht Satans. Aber, und das ist wichtig, und das Thema Religion kommt ja auch noch dazu, ja, religiöse Festlegungen haben ihn sozusagen ans Kreuz gebracht. Weil Leute ihre theologischen Vorstellungen hatten, wie Gott zu sein hat. Sie haben ihn eingeboxt in eine Kiste und haben Gott selbst umgebracht. Das bringt Religion fertig. Deswegen lassen wir an Religiosität kein gutes Haar dran. Aber Jesus hat das alles sozusagen auf sich genommen, und man könnte sagen, es hat ihn runtergezogen, und trotzdem ist er diesen Weg freiwillig gegangen. Er hat sich nicht von den Umständen runterziehen lassen, sondern er ist diesen Weg freiwillig gegangen, um uns halt dazu zu bringen, dass wir halt eben diesen Weg nicht gehen müssen. Schon durch Leid, schon durch viele Anfechtungen, das werden wir gleich auch sehen, aber dass es uns nicht fertig und dass es uns nicht kaputt macht. Doch Jesus ist nicht im Tod geblieben, Jesus ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden, er wurde auferweckt am dritten Tag. Wir kommen jetzt gerade von Ostern her. Ja? Jetzt könnte man sich fragen, okay, jetzt sitzt er beim Vater, der hat es gut, ja? Der hat ja alles jetzt hinter sich, und wir müssen durch den ganzen Schlamassel durch. Ja? Jetzt hat Jesus uns hier diese ganzen Reden zurückgelassen, ihr dürft keine Menschenfurcht haben, ihr dürft nicht ehrgeizig sein und nicht habgierig und nicht religiös, ja. Jetzt macht es mal richtig. Aber Jesus sitzt jetzt zu Rechten des Vaters, heißt es, und er vertritt uns vor dem Vater. Und das heißt zum Beispiel im 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und nicht auf Menschen, und nicht auf Geld, und nicht auf Religion, und nicht auf einen Lifestyle, ja? Sondern ungeteilt auf Jesus, auf Gott gerichtet ist. Das haben wir eben auch gesungen in dem letzten Lied. Haben wir das genau gesungen, ja? Dass wenn auch Stürme um uns rumtoben, wenn Dinge passieren, ich schaue auf, ich gucke auf Jesus. Lest mal, wenn ihr mal eine ruhige Minute habt, lest mal diese Geschichte von Stephanus, glaube, es ist Apostelgeschichte Kapitel 8. Lest mal diese Geschichte von Stephanus, wie Stephanus gequält wird von Menschen, die wollen ihn einnehmen. Und da kann man die ganze Palette zusammen. Ja, das sind die religiösten Leute, die wollten ihn ans Messer liefern. Und er musste eigentlich Angst haben vor Menschen. Ja? Aber in seiner ganzen Not, während er gesteinigt wird, schaut er hoch und sieht plötzlich Jesus zur Rechten des Vaters stehen. Nicht sitzen, ja, stehen. Jesus steht auf, offensichtlich, ja. Man könnte so sagen, er ist so dabei, ja. Er ist so dabei, wie gestern bei dem Fußballspiel, ja. Wo die Deutschen eins auf die Rübe gekriegt haben, ja. Aber das kann man ja gar nicht vergleichen mit einem Fußballspiel, ja. Das war hier richtiger Ernst. Jesus steht auf und sieht Stephanus, wie er gesteinigt wird, aber er ist voll bei ihm. Und Stephanus kann diese Leiden aushalten. So weit geht das. Wir können das nicht nachempfinden oder nachvollziehen. Aber hier haben wir schon Vorgeschmack auf das, was Jesus sagt. Jesus sagt, ich bin auf die Erde gekommen und ich will, dass dann Feuer angefacht wird. Und dieses Feuer, das ist zweifach. Dieses Feuer, auf das werde ich jetzt gleich hauptsächlich eingehen, das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die dir hilft in allen Angriffen, in allen Kämpfen, überall, wo du drin bist, wo du jetzt mitten im Prozess drin bist, diesen Thron zu räumen, diese Menschen oder was auch immer auf diesem Thron sitzt, wegzulassen. Aber dieses Feuer ist auch noch ein anderes Feuer und das schauen wir uns jetzt hier an. Lesen weiter ab Vers 51. Da heißt es, denkt ihr, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen? Und ich sage, natürlich. Das hört man doch immer, ja. Selig sind die Friedenstiften. Dann sagt Jesus weiter, nein. Ich sage euch, ich bin gekommen, um Entzweiung zu bringen. Denn es werden von nun an 5 in einem Haus entzweit sein. 3 mit 2, 2 mit 3. Es werden entzweit sein, Vater mit Sohn, Sohn mit Vater, Mutter mit der Tochter, Tochter mit der Mutter, Schwiegermutter mit Schwiegertochter und Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Okay, was mit der Schwiegermutter ist ja bekannt, ja, dass da öfters mal Probleme gibt, ja. Aber bei mir übrigens nicht, ja, nur um das mal klarzustellen. Aber diese Verse bringen was zum Ausdruck, was wir irgendwie gar nicht einordnen können. Warum sagt Jesus sowas? Es hat ja fast schon den Eindruck, Jesus sagt, ah klasse, ich wünschte mir, dieses Feuer würde schon brennen und es gibt so richtig Zoff in der Hütte, ja? Und er sitzt da auf seinem Logenplatz und schaut sich alles mit an. Nein, das ist genau nicht der Fall. Aber Jesus versucht uns hier die Illusion zu nehmen, wie, dass man nicht predigen kann, nimm Jesus an und alles wird gut. Setz das um, was du jetzt gehört hast und dann geht's richtig aufwärts. Nein, es wird vermutlich, wenn du Dinge umsetzt, und deshalb tun wir uns auch so schwer, wenn du Dinge umsetzt, die du hier gehört hast, die der Heilige Geist dir zeigt, die du im Wort Gottes liest, dann ist das mit Opposition verbunden. Dann wird es nicht einfach. Das kann so weit kommen, dass die engsten Menschen, die dir ganz nahe stehen, dass sie plötzlich stunk machen in deinem Leben. Das kann passieren. Und das ist sicherlich nichts Schönes. Und auch für Jesus ist das nichts Schönes. Aber das ist wie in diesem Bild gesprochen mit diesem Dynamit. Ja? Das ist ein Dynamitklumpen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wenn du sagst, so, von nun an sitzt nur noch Jesus auf meinem Thron und nicht mehr XY, dann ist es genauso, wie an dieses Dynamit Feuer gelegt wird. In dem Moment, wo du dieses aussprichst und dieses machst, und das geht hoch wie eine Bombe, da kann echt was passieren. Und es ist nicht einfach. Und das sagt eigentlich der heutige Text und das ist die heutige Message. Aber wir schauen uns nochmal den Vers 49 an. Da heißt es, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Dieses Feuer hat, wie gesagt, nicht nur diese Bedeutung, dass da jetzt plötzlich irgendwas aufbricht. Das wäre ein riesen Frust, ja. Wenn wir jetzt alle hier was hören und sagen, ja Herr, ich mach's und schon kriege ich einen auf die Mütze und bin völlig platt. Nein, dieses Feuer hat auch noch eine andere Dimension. Und das ist das Feuer, die Kraft des Heiligen Geistes. Im Lukas Kapitel 3, Vers 16 sagt Johannes bereits über Jesus, Jesus wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Da haben wir es, ja. Genau diese Aussage. Was meint Johannes damit? Oder wenn wir vor 3 Wochen uns den Text angeschaut haben, da hat Jesus gesagt, im Lukas 12, Vers 12 könnt ihr das nachlesen, dass wir keine Angst haben müssen, wenn wir halt herausgefordert werden, wenn wir in Schwierigkeiten kommen. Wenn du jetzt sagst, jawohl, Gott hat mir das jetzt deutlich gemacht, ich muss jetzt mit dieser Person reden. Das ist jetzt wichtig. Jesus sagt, ihr braucht keine Angst haben, denn, sagt er dort, der Heilige Geist wird dir da zur Seite stehen. Genau das ist dieses Feuer, von dem Jesus spricht. Dieses Feuer hat 2 Dimensionen. Das Feuer ist einmal das, was die Schwierigkeiten auslöst. Und das andere ist sozusagen die Gegenkraft, wenn man das so will sagen. Ja? Und der Heilige Geist wird oft als die Kraft Gottes bezeichnet. Dynamos, da steckt das Wort Dynamit drin. Das ist Power. Das ist wie eine Gegenkraft. Jawohl, es werden Schwierigkeiten kommen, aber es gibt einen Gegenpol. Ich musste so ein bisschen denken an die Buschfeuer. Als ich damals im Kongo war, da haben regelmäßig jedes Jahr diese Station, die Missionsstation, stand ziemlich am Berg und war umgeben von lauter Feldern. Und jedes Jahr in der Trockenzeit ging es los, dann, dass diese Felder in Flammen aufgingen. Ja, da gab es ein Buschfeuer. Die wurden auch manchmal willkürlich gezündet. Die Kinder, die haben nämlich die Grashüpfer gesucht und haben den Busch angezündet. Und die kamen dann aus dem Busch raus und dann konnte die besser fangen. Okay, aber jedes Jahr bammelte man echt, dass die ganze Station abbrennt. Was machte man? Man legte ein Gegenfeuer. Also man hat in der Nähe von dieser Station, von diesem Gelände, selbst ein Feuer angesteckt, was man kontrollieren konnte, sodass dieses Feuer nicht weiter fressen konnte, ja. Man muss nicht so dran denken. Das ist genau das. Gott will dich bewahren und dich schützen. Du brauchst keine Angst zu haben, wenn du sagst, ich will Gottes Willen in meinem Leben erfüllen. Und dann gehe ich diesen Weg. Ja? Und da steht er dir jetzt bei mit diesem Feuer, mit dieser Kraft des Heiligen Geistes. Das Lukas-Evangelium, das ist ganz interessant. Es wird auch von manchen als das Evangelium des Heiligen Geistes bezeichnet. Im Lukas-Evangelium finden wir ganz oft, ist die Rede vom Heiligen Geist. Ihr erinnert euch vielleicht am Anfang schon mit Elisabeth und Maria und Johannes war schon erfüllt im Bauch, ja, mit dem Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie es sich das angefühlt hat, ja, wenn du jetzt schwanger bist und das Baby ist plötzlich voll im Heiligen Geist, am Tanzen und am Jubeln und am Boxen, ja, keine Ahnung. Was, irgendwie haben sie es halt eben, hat sie es mit Sicherheit auch gespürt, ja. Warum ist das so? Nun, Lukas hat das Evangelium geschrieben für uns Heidenchristen, ja, in erster Linie, für die westliche Welt, will ich mal sagen. Und ich glaube, Gott wusste auch schon, dass es ganz wichtig ist für uns in unserem säkularen Umfeld, dass wir die Kraft Gottes brauchen. Und darum hat Lukas das von Anfang an mit reingepackt, diese Geschichte vom Heiligen Geist. Dann heißt es zum Beispiel in Lukas 24, Vers 49, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Die Jünger waren wie lange mit Jesus zusammen? Ungefähr. 3 Jahre, ja? Könnt ihr euch das vorstellen? 3 Jahre lang mit Jesus. Tag und Nacht. Ihn immer in seiner Nähe zu haben, also immer zu fragen und zu hören. Und Jesus, der hat ja viel mehr erzählt als das, was wir in den 4 Evangelien lesen. Die hat noch so eine Top-Ausbildung gehabt. Ja? Und eigentlich könnte man sagen, nach den 3 Jahren waren sie richtig ausgerüstet. Jesus sagt so, ihr habt jetzt alles, los, auf. Das ist wie wenn man eine Bibelschule oder eine theologische Ausbildung hat, dann wird man ordiniert und wird irgendwo als Pastor eingesetzt. Aber das war was anderes. Die Jungs, die hatten Tag und Nacht mit Jesus zu tun. Die haben Heilungen erlebt. Sie haben selbst auch geheilt. Die haben Vollmacht erlebt. Und dann nachher, anstatt dass Jesus sagt, so ihr habt jetzt alles, geht. Wisst ihr, was Jesus ihnen sagt? Genau das, was wir eben gelesen haben. Bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus sagt, ihr habt zwar vieles, aber ihr habt noch nicht das Wichtigste. Ihr könnt, ich sag mal mit anderen Worten, ihr könnt eigentlich auch gar nichts. Euch fehlt die Kraft aus der Höhe. Die wird bald noch kommen. Ich zitiere euch mal hier jetzt Reuben Archer Torrey. Er sagt dazu Folgendes. Nach unseren heutigen Vorstellungen müssten wir sagen, die Jünger waren die am meisten, am besten vorbereiteten und zugerüsteten Männer, die jemals ihren Dienst ausgeübt hatten. 3 Jahre, jeden Tag mit Jesus, mit Gott zusammen. Aber Jesus sagt, euch fehlt noch was und ihr könnt keinen Schritt wagen, ehe ihr das nicht habt. Das ist eine gewaltige Aussage. Das bedeutet, Moment, das ist ja ein wichtiges Thema. Das Thema vom Heiligen Geist. Jesus sagt dir, ihr wartet erst, bis ihr die Taufe im Heiligen Geist empfangen habt. Ihr wartet erst, bis ihr Kraft habt, bis ihr Vollmacht habt. Und in Apostelgeschichte 1, die hat ja auch der Lukas geschrieben, die Apostelgeschichte, schreibt Lukas, Johannes taufte mit Wasser, also er zitiert hier Jesus, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden. Hier haben wir das griechische Wort Baptizo. Das heißt einfach entweder untertauchen oder durchtränken. Man kann es eigentlich auch mit erfüllen bezeichnen. Das ist wichtig. Und da gehen die Meinungen auseinander, besonders in keinem anderen Land der Welt gab es so einen Einschnitt in der Kirchengeschichte wie in unserem Land. In keinem anderen Land der Welt, vor 100 Jahren, vor ziemlich genau 100 Jahren, hat man irgendwann einen Cut gemacht. Was war passiert? Vorher haben so Leute wie Tory, ganz einfach, es gab keine evangelikal, konservativen und charismatischen Christen und Pfingstler, das gab es alles nicht, es gab einfach Christen. Ja? Und dieser Tory, der hat so ein Erlebnis gehabt mit dem Heiligen Geist und übrigens auch mit Moody zusammen. Moody sagt vielleicht vielen auch etwas, Dwight L. Moody hat auch viele Bücher geschrieben. Und sozusagen hat Dwight L. Moody dem Tory ein Vermächtnis gegeben, er hat gesagt, Tory, ich möchte, dass dein Generalthema von jetzt an, wenn ich nicht mehr da bin, er hat ja das Moody Bible Institute übernommen, dass dieses Thema der Heilige Geist ist. Und er ist in der ganzen Welt rumgezogen und hat mit Leuten über dieses Thema gesprochen. Unter anderem kam er auch nach Bad Blankenburg. Ja? Bad Blankenburg, da klingelt es vielleicht bei manchen, das ist der Sitz der Deutschen Evangelischen Allianz. Er hat über dieses Thema gesprochen. Das war eine Zeit, da sind so viele Dinge passiert. Es gibt viele Literatur, die das bestätigt. Besonders in pietistischen Kreisen, wo Menschen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Ich spreche von Christen. Ja? Sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Es sind Dinge passiert, es sind Dinge aufgebrochen und es sind völlige neue Sachen passiert. Nicht Phänomene. Wenn wir von Taufen Heiligen Geist, wenn wir von diesen Dingen reden, dann denken wir gerade an irgendwelche Leute, die ekstatisch irgendwelche komischen Sachen machen, sondern Tory schreibt in seinem Buch, dieser Heilige Geist, diese Taufe im Heiligen Geist ist dafür da, dass wir freigesetzt werden für den Dienst. Das ist nicht irgend so ein Selbstunterhaltungsding, sondern dass wir Kraft haben. Kraft haben, dass wir Vollmacht haben. Natürlich erstmal die Dinge umzusetzen, die Gott uns gegeben hat. Zum anderen aber auch Vollmacht haben, das Evangelium weiterzubringen zu anderen Menschen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Heißt es dann, und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann passiert Pfingsten. Ja? Der Tag des 50. Also das, was heute auch bei den Juden gefeiert wird. Dann passiert dieses Pfingstfest, und in Apostelgeschichte 2 heißt es im Vers 2, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen, wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen in anderen Sprachen an, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und das war nur der Anfang. Hört ihr, das ist wichtig. Hier fangen schon theologische Weichenstellungen ein. Das war nur der Anfang. Durch die ganze Apostelgeschichte hindurch lesen wir, dass Menschen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, dass die getauft wurden im Heiligen Geist. Das geht weiter durch die ganzen Kapitel hindurch. Das hört nicht auf. Und Paulus gibt dann in Epheser Kapitel 5 sogar ein Imperativ weiter, ein Befehl. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Und griechische Experten sind sich da einig, dass das eine konstante Geschichte ist, dass das immer wieder passieren muss. Um mal klarzustellen, und das ist wichtig, hier geht es nicht um den Zeitpunkt der Bekehrung. Hier geht es nicht um den Zeitpunkt der Bekehrung. Die Bekehrung Da passiert Folgendes. Dann kommt der Heilige Geist in einen hinein. Die Bibel sagt, wenn wir an Jesus glauben, dann ist unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes. In Römer Kapitel 8, Vers 9 steht, wer Christi Geist nicht hat, gehört auch nicht zu Jesus. Und jetzt zitiere ich nochmal Torrey. Er sagt Folgendes. Ja, jeder Wiedergeborene hat den Heiligen Geist. Aber in vielen Gläubigen, das ist ganz, ganz wichtig, hört da genau hin. Also wenn ihr irgendwie müde seid, dann konzentriert euch jetzt. Das ist vielleicht der wichtigste Teil in der Predigt. Ja, jeder Wiedergeborene hat den Heiligen Geist. Aber in vielen Gläubigen wohnt der Heilige Geist irgendwo in einem verborgenen Heiligtum in ihrem Wesen. Weit weg von ihrem bewussten Erleben. Es ist ein Unterschied, ob du einen Gast in deinem Haus hast, der im äußersten Winkel des Hauses wohnt, wo du kaum merkst, dass er da ist, oder ob dieser Geist ganz Besitz nimmt von deinem Haus. So besteht auch ein Unterschied, ob der Heilige Geist unbewusst in einem verborgenen Heiligtum deines Wesens wohnt oder ob du ihm das ganze Haus besitzen lässt. Mit anderen Worten, es ist ein Unterschied, ob der Heilige Geist nur in uns wohnt, wir uns aber seines Innewohnens nicht bewusst sind, oder ob wir mit dem Heiligen Geist erfüllt oder getauft sind. So können wir es folgendermaßen ausdrücken. Jeder Wiedergeborene hat den Heiligen Geist, aber nicht jeder Wiedergeborene hat das, was die Bibel nennt, und jetzt nennt er bewusst verschiedene Definitionen, die Gabe des Heiligen Geistes, die Taufe mit dem Heiligen Geist oder die Verheißung des Vaters. Und diese Predigten, die haben damals so reingehauen, dass Menschen gesagt haben, Mensch, ich möchte das haben, ich möchte in dieser Fülle des Heiligen Geistes leben. Und das Tragische, was dann passiert ist, als es diesen Cut gab, innerhalb in Deutschland besonders, hat man plötzlich angefangen, wenn Leute über die Taufe im Heiligen Geist gesprochen haben, dass man sofort gesagt hat, der ist Pfingstler und Charismatiker. Und wenn einer nicht das Wort Heiligen Geist in den Mund genommen hat, dann war er evangelikal. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung das berichten. Ich habe diese ganzen Welten miterlebt. Ich komme aus einem sehr evangelikal-konservativen Hintergrund. Ich war in Afrika und habe Hypercharismatiker kennengelernt, ja, beide Seiten kennengelernt, war dann in einer Bibelschulausbildung, wo diese beiden irgendwie aufeinander getroffen sind, in Form von Dozenten und Schülern und Studenten. Ja. Da gab es richtige heiße Diskussionen. Bis ich gemerkt habe, eigentlich sind diese Diskussionen alle Blödsinn. Ja? Es geht nicht darum, dass wir Lagerkämpfe führen. Und ich habe den Eindruck, die Zeit ist vorbei, der Lagerkämpfe. Die Zeit ist überwunden. Und ich finde das so schön, auch in Stuttgart, im Kontext der Gemeinden. Ja? Es ist so schön, das zu erleben, mit Leuten aus evangelikal-konservativen Kreisen zusammen zu sein und mit Charismatikern zusammen zu sein. Und es schließt sich da was. Vor ein paar Jahren hat man noch davon gesprochen, das ist, wenn da eine Einheit passiert, dann bricht alles zusammen. Ja? Es gibt wirkliche Allianzen, die nicht gut sind, die auch nicht von Gott sind. Aber hier geht es ja nur, sage ich mal, um etwas ganz Natürliches, um den Heiligen Geist. Vor ein paar Tagen habe ich einen Artikel gelesen von einem Markus Egli, den kannte ich auch bis dahin noch nicht. Er hat über die Geschichte des Pietismus Folgendes geschrieben. Über diese Zeit, wir reden hier von der Zeit vor 1912, ja, hat er Folgendes geschrieben. Oder 1909. 1901 gingen intensive Aufrufe zum Gebet um Erweckung durch pietistische Kreise. Dazu Zitate. Es herrscht ein weit verbreitetes Gefühl, dass eine Neubelebung der Kirche nahe sei. Dieses Bedürfnis war niemals augenscheinlicher als jetzt. Oder es fehlt uns die Salbung. Oder 1903 hieß es, der Heilige Geist ist wohl in uns, aber wir sind nicht voll von ihm. Es ist tiefste Ebbe. Möchte es doch bald eine Flut werden. 1904 fragte man sich auf der Gnadauer Gemeinschaftskonferenz, wo sind denn die Erweckungen bei uns in Deutschland? Warum bleibt der Spätregen aus? Wir sind eine vorpfingstliche Gemeinde. Also die Rede ist hier nicht von Pfingstlern, sondern von Pfingsten im Sinn von dem, was wir heute hier feiern. Ja? Die führenden Männer des deutschen Pietismus standen 1905 unter der Erwartung, Gott würde Deutschland in ähnlicher Weise berühren wie die britischen Inseln, wo eine Erweckung ganze Landstriche verändert hatte. Man rief daher die Gläubigen für die Zeit von Himmelfahrt bis Pfingsten zum Gebet für ein wahres Pfingsten auf. In vielen Teilen des Reiches gab es dann ab 1905 kam es zu geistlichen Aufbrüchen, zum Beispiel in Mülheim an der Ruhr, die niemand in dieser Art zuvor erlebt hatte. Nach 6 Wochen hatten sich 3000 Menschen entschieden und ein intensiver Geist des Gebets und große Bußbereitschaft erfasste die Gläubigen. Übrigens, das ist ein Zeichen von der Fülle im Heiligen Geist. Wir glauben in der Calvary Chapel Bewegung, das Zeichen des Erfülltseins im Heiligen Geist, mit der Taufe des Heiligen Geistes, ist nicht Zungenreden. Das ist nicht Zungenreden. Das ist ein großer Unterschied zwischen uns und einer typisch pfingstlerischen Gemeinde, die sagen, wenn du im Heiligen Geist getauft bist, wirst du auch in Sprachen reden. Sondern eigentlich, und das bringt Torrey immer wieder auf den Punkt, dass der Beweis, dass jemand im Geist erfüllt ist, ist, dass einer mit Jesus vorwärts gehen will. Jesus wird verherrlicht. Er lebt in Buße, ein neues Gebetsleben wird dadurch. Es kommt zu den Früchten des Geistes. Das Größte ist die Liebe. 1. Korinther 13, ja? Und ich glaube, diese Zeiten, wir haben wie so eine Brücke gemacht, von 1905 bis heute. Ich habe extra in diese Mottenkiste reingegriffen, ich wollte extra zurück, als dann dieser Cut, diese Spaltung gab in diesen beiden Lager. Ich wollte darauf zurückgreifen, 1905. Ich glaube, und da stehe ich nicht allein, das sagen viele, dass diese Zeit überwunden ist und dass es was Neues gibt, ein neuer Aufbruch. Und dass es in ein paar Jahren nicht mehr heißen wird, ist das ein Charismatiker oder ist das ein Evangelikaler? Sondern lebt er mit Jesus? Brennt er für Jesus? Brennt er für Jesus? Ich werde gleich dieses Zitat noch bringen. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Wer hat das gesagt? Augustinus. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Das ist entscheidend. Ich gebe euch noch ein Zitat von einem evangelikalen Theologe, von Ajit Fernando. Wir gehen dieses Buch gerade so ein bisschen durch in unserem Community. Da sagt er Folgendes. Statt über den richtigen Zeitpunkt oder die biblische Weise zu debattieren, sollten wir uns mehr darauf konzentrieren, dass wir wirklich erfüllt werden. Unser Leben muss in der Kraft des Geistes gelebt und unser Dienst in seiner Vollmacht getan werden. Die Verheißung einer Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist schließlich kein Dogma, über das man lange streiten mag, sondern eine Wirklichkeit, in der wir leben sollten. Das ist der springende Punkt. Merkt ihr, wir haben vor lauter Streiten vergessen, wozu wir überhaupt streiten. Wir müssen aufpassen, dass der Zug nicht, spreche das jetzt mal einfach so in die deutsche theologische Welt rein, wir müssen aufpassen, dass der Zug nicht ohne uns weiterfährt. Es passieren zurzeit so viele Aufbrüche in Südamerika, in Afrika, in Asien, überall. Und interessanterweise fragt man da nicht mehr, aus welchem Lager kommen diese Leute, sondern der Einzelne sagt, Jesus, ich will ganz für dich da sein, ich will brennen für dich. Und das ist der springende Punkt, darum geht's. Und wir, und jetzt werden wir ganz persönlich, ja, wir haben diese Kraft nötig. Und ich kann jetzt nur von mir sprechen, ja, wenn ich diese Zitate höre von den Pietisten vor 100 Jahren, da sage ich Amen dazu. Es herrscht ein weit verbreitetes Gefühl, dass eine Neubelebung der Kirche nahe sei. Dieses Bedürfnis war niemals augenscheinlicher als jetzt. Ich habe Hunger danach. Ich habe Durst danach. Nicht nach irgendwelchen Phänomenen. Ich habe Durst und Hunger danach, dass der Heilige Geist uns ausfüllt. Was ist denn der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist Gottes Geist. Das ist Gott in uns, Christus in uns. Darum geht es. Es geht nicht um irgendetwas, ja, um einen neuen theologischen Richtung oder irgendwas, sondern es geht darum, dass wir brennen für Jesus. Darum geht es. Es fehlt uns die Salbung, ja, hieß es 1903. Der Heilige Geist ist wohl in uns, aber wir sind nicht voll von ihm. Es ist tiefe Ebbe. Möchte es doch bald eine Flut werden. Das ist mein Anliegen. Das soll uns immer, wenn wir richtig am Zahnfleisch kriechen, wenn wir nicht weiter wissen, das soll uns das ins Gebet bringen. Schaut euch mal die Psalmen an. Ich habe jetzt die letzten Wochen wieder einige Psalmen gelesen, wo David so richtig durch den Dreck marschierte und wo er sich ausstreckt nach Gott. Und als er richtig gesündigt hat, richtig am Boden war, da sagt er, Gott, nimm deine Salbung nicht fort von mir, sondern erneuere mich mit einem neuen Geist. Ja, ich glaube das auch. Diese Salbung, von der die Pietisten gesprochen haben, von der David spricht, die kann auch weggehen. Ja? Es bringt also nichts, wenn du sagst, oh, ich habe mal vor 15 Jahren so ein Erlebnis gehabt damals und ich glaube, das war Heiliger Geist, da ist was passiert. Das bringt nichts. Wir brauchen es immer wieder neu. Das ist zum Beispiel auch, was ich glaube, wenn wir vom Heiligen Geist sprechen oder von der Taufe im Heiligen Geist, dann ist dieses Taufe im Heiligen Geist, das ist, wenn ich das erste Mal sage, Jesus, hier hast du mein ganzes Leben. Heiliger Geist, füll du mich aus, füll du meinen Geist aus. Ich will nicht, so wie Tori sagt, dass du nur einen kleinen Winkel in meinem Leben hast, sondern ich möchte, dass du mich ganz, ganz, ganz ausfüllst. Und wenn ich das tue, wenn du das betest von Herzen, dann wird was passieren. Genau das sagt Jesus. Wenn ihr den Vater bittet um den Heiligen Geist, dann wird er euch den Heiligen Geist geben. Er wird euch das nicht vorenthalten. Wir brauchen das. Paulus, das lasst euch ständig erfüllen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin schon so lange im Dienst. Aber ich merke, ich brauche das immer wieder neu. Jedes Mal. Und das ist der springende Punkt. Wir reden hier nicht von einer zweiten Erfahrung, die es in manchen Kreisen auch heißt, ja. Es gibt die erste Erfahrung, die Bekehrung, die zweite Erfahrung, Taufe im Heiligen Geist und dann machen wir das Päckchen zu. Sondern ich rede von einer zweiten und dritten und vierten, von einer 560. Erfahrung. Es geht darum, mich dem auszuliefern, mich ganz auszuliefern und dieses Leben in Anspruch zu nehmen. Ich schließe hier mit diesem Bild vom Dynamit, was ich am Anfang angesprochen habe. Dynamit kann erst explodieren, wenn das Feuer angelegt ist. Ja? Zum einen ist es so, wenn du noch in diesen Schwierigkeiten drinsteckst und du willst da raus und du kommst nicht da raus, diese Fülle des Heiligen Geistes, die hilft dir, das auch zu zünden, dieses Feuer anzulegen, zu sagen, Jesus, ich kann es nicht in eigener Kraft, hier bin ich. Heiliger Geist, fülle mich aus, gib mir die Kraft, das zu tun. Das ist das eine. Zum anderen ist der Heilige Geist da, wenn du jetzt mittendrin stehst in diesen Schwierigkeiten und du erkennst, ich schaffe das nicht alleine, ich habe hier eine Riesenbaustelle, dann streckst du dich nach aus, nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, erfülle mich. Und es ist so schade, wenn du aus einem Hintergrund herauskommst, auch theologisch gesehen rauskommst, wo du gelernt hast, sowas darf man nicht beten. Man darf nicht zum Heiligen Geist sprechen. Zeig mir eine Stelle in der Bibel, wo das verboten wird, dass wir nicht sagen dürfen, Heiliger Geist, erfülle du mich, komm in mein Leben. Es gibt so viele Dinge, die dafür sprechen. Und da gibt es so ganz komische Geschichten, wenn man das macht, dann passiert dieses oder jenes. Das passiert überhaupt nichts, weil da passiert was. Es passiert was Gutes, was Positives. Dein Leben wird verändert. Und das ist wichtig. Und ich glaube, hier sitzen einige, die haben das nie gebetet. Und vielleicht ist da auch Zeugs verschüttet gegangen, ja. Und ich möchte dich einladen, das zu tun. Und du merkst das, Aurelius Augustinus, ich zitiere nochmal, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Vielleicht kann man diesen Vers nochmal zum Schluss dieser Aussage bringen, genau. Steht irgendwo da unten, genau. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Wir wollen in anderen was bewegen, was entzünden. Wir möchten ein Einfluss sein. Wir möchten den Unterschied machen. Aber es muss erstmal in mir brennen. Ja? Und ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam Gott bitten, dass er das tut. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Ich danke dir, dass du hier bist. Das ist jetzt ein heiliger Moment. Und wir geben dir Ehre. Du bist der dreieinige Gott. Du bist Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und es heißt so oft die Rede von diesem dreieinigen Gott. Herr, ich möchte hier einfach nochmal stellvertretend Buße tun für mein Volk, meine Gemeinde oder ja, diese ganzen Kirchengeschichte, wo es das bei uns plötzlich diesen Cut gab, wo es eine bestimmte Gruppe gab, die diesen Heiligen Geist für sich beansprucht haben. Und eine andere Gruppe, die das Thema abgehakt haben. Herr, wir möchten uns ausstrecken nach dir. nach der Kraft deines Heiligen Geistes. Herr, und es geht halt nicht um irgendwas, was wir in unseren theologischen Festlegungen vielleicht drin haben, was dann passiert, sondern es geht um einen Gehorsamsschritt. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich jetzt dich ermutigen, einen Schritt zu tun. Einen Schritt zu tun. Ich habe erst überlegt, wie könnte man das machen, vielleicht nach vorne kommen, aber ich möchte es einfach mal so machen. Wenn du sagst, ich möchte mich jetzt dem Heiligen Geist öffnen und ich möchte jetzt ein Gebet mitsprechen, was ich hier vorne jetzt spreche, einfach den Heiligen Geist einzuladen in dein Leben. Vielleicht das erste Mal, vielleicht das zweite Mal, vielleicht hast du das schon ganz oft gemacht. Und dann möchte ich dich einladen, jetzt aufzustehen. Ich möchte für dich bitten. Ich möchte für dich bitten, dass du im Heiligen Geist getauft wirst, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Steh einfach auf und ich bete für dich. Ich werde ein Gebet vorsprechen. Also nur wenn du merkst, ich brauche das, ich habe das so nötig. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Du siehst hier in diesem Raum, du siehst diese Menschen, die hier sind, meine Brüder und Schwestern. Und du hast Großes vor mit jedem Einzelnen. In deinem Wort heißt es, Gott, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und jetzt kommen wir zu dich und wir bitten dich. Jesus, und du hast gesagt, wenn ihr den Vater bittet um den Heiligen Geist, dann wird er euch den nicht vorenthalten. Und wenn ich jetzt dieses Gebet spreche, dann möchte ich dich bitten, Jesus, dass du das hörst und dass du dich zu deiner Gemeinde stellst. Du darfst jetzt einfach im Stillen mitbeten. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, komm in mein Leben. Erfülle mich. Bis in den hinteren Winkel. Ich gestehe ein, dass du bisher irgendwie in die Ecke verschwunden bist. Mich nicht mehr dominiert hast. Mich nicht mehr bestimmt hast. Komm, Heiliger Geist, und erfülle mich. Und ich berufe mich hier auf dein Wort, wo es heißt, wenn wir den Vater bitten um den Geist, dann wird er uns den nicht vorenthalten. Und Vater, wir bitten dich, dass du diesen Geist schickst in voller Kraft, dass er auf uns kommt, dass er uns erfüllt und dass diese Fülle Auswirkungen hat, dass du Früchte des Geistes wirkst. Und die wichtigste Frucht ist die Frucht der Liebe. Und ich bitte dich, dass du das machst, dass du in uns hineinkommst, dass du uns veränderst, dass du etwas tust, dass du durch deinen Geist, was es in 1. Korinther 12 heißt, Heiliger Geist, dass du Worte der Weisheit gibst, der Erkenntnis, der Prophetie, der Weissagung, der Heilung, all diese Dinge, die da stehen, dass du das machst. Dass du Menschen freisetzt, auch Zungen löst, Herr, wenn du die Gabe der Sprachenrede geben möchtest, dass du das tust, Herr, dass eine Freimütigkeit da ist. Alle Menschenfurcht soll weichen im Namen Jesu. Es ist ein Geist nicht der Angst, nicht der Furcht, sondern du bist ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder sogar der Selbstdisziplin, heißt es dort. Und ich bitte dich, dass du uns erfüllst und dass hier Wirkungen passieren. Herr, von nun an darüber hinaus setzt uns frei für unsere Familie, in unserem Umfeld. Herr, und ich bitte dich jetzt hier für all die Leute, die aufgestanden sind. Herr, du weißt, wo Dinge noch dominieren, wo Ängste da sind, wo Festungen da sind. Sie sollen weichen im Namen Jesu, dass deine Kraft kommen kann, dass deine Kraft sich hier breit macht. Und ich möchte das hier aussprechen. Danke dafür, dass alles Gute und Vollkommene von dir kommt, oh Gott. Und ich danke dir dafür, dass du unser Gebet erhört hast und dass du es machst. Ich danke dir dafür, dass du hier bist. Halleluja. Wir wollen dich loben und preisen. Wir wollen dir Ehre geben. Wir wollen dir sagen, dass du unser Herr und König bist. Herr, dass du ein zweites Pfingsten gibst und ein drittes und viertes. Und Herr, wir wollen einfach dir nachfolgen. Und ich danke dir, dass der in uns jetzt lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Danke dafür, dass du mit uns gehst. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam unseren Gott anbeten. Vielleicht stehen wir jetzt alle auf und wir wollen Gott die Ehre geben Und wir machen das jetzt auch so, hier in der ersten Reihe werden ein paar Leute stehen, die, zu denen du kommen kannst, wenn du irgendwie das Bedürfnis hast, darüber hinaus.